Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Olli Seidler.
Der Mann ist das exakte Gegenteil von einem One-Hit-Wonder, unterhaltungstechnisch mehrfacher Champions-League-Sieger und seit Jahrzehnten in der Königsklasse der Party-Mucke eine feste Größe. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine Megasause ohne einen Song von ihm. Ohne ihn hätte Deutschland mindestens 10 Millionen schlechtere Partys erlebt. Herzlich willkommen, Micky Krause!
Geh mal Bier holen. Wir feiern heute Deutschland. 2, 3, 4. Oh, wie ist das schön.
Was für herrliche Fußballsongs.
Ja, gestern habe ich es noch gesungen im Stadion. Oh, wie ist das schön. Das wurde aber auch mal wieder Zeit.
Du warst gestern im Stadion, du warst gestern bei Borussia Mönchengladbach.
Genau, ich war gestern bei Borussia Mönchengladbach, also mein Verein seit 1976, gegen St. Pauli. Und ich habe zum ersten Mal meine Frau mit ins Stadion genommen und siehe da, ein Sieg hat meine Frau uns beschert. Wir haben 2-0 gewonnen.
Alle Wetter gegen den grandiosen FC St. Pauli. Ein Ehrenwert, Aufsteiger, wunderbarer Club, alles klasse. Zu Hause sollte man vielleicht dann als Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli diese 3 Punkte auch daheim behalten. Dank deiner Frau ist es also gelungen.
Auf jeden Fall.
Micky, bist du bereit für eine
kurze... Es war kein berauschendes Spiel, aber es war ein Pflichtsieg. Und wenn Player in der 14. das Ding reingehauen hätte, dann wäre sicherlich das Spiel früher entschieden worden. Aber so war auch alles okay. So haben wir ein schönes, spannendes Spiel gesehen.
Super. Auf deine Fußballexpertise kommen wir natürlich später noch zurück. Frage erstmal, bist du bereit für die kurze Reise durch die Sport- und Unterhaltungswelt?
Aber sowas von.
Ich habe mal gehört, wie du einem SWR-Kollegen vor einem Auftritt erzählt hast, wie du in den nächsten 45 Minuten die Hütte abreißen willst. Reiß die Hütte ab, schöner Opener von dir. Haben wir mal einen kleinen Streifzug als Einspieler vorbereitet.
Es gibt ein Intro mit mehr Promille als IQ. Dann kommt Reiß die Hütte ab. Dann kommt Ich bin Solo. Dann kommt der Handwerker-Song. Dann kommt Schatz, ich steck mir ein Foto. Geh mal Bier holen, mehr Promille als IQ in der kurzen Version. Eine Woche wach, nur noch Schuhe an. Zugabe Jan Pillemann-Otze. Und weil du es bist, kommt dann noch die Friseusenballade.
Zack. Hast du eigentlich noch Schmetterlinge im Bauch, bevor du auf die Bühne gehst?
Ja, die sind tatsächlich noch da und die Leidenschaft ist immer noch geblieben und ich versuche immer noch auch nach 26 Jahren einigermaßen authentisch auf die Bühne zu gehen, aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich mache den Job immer noch mit Leidenschaft. Ich brenne immer noch für die Bühne und ich glaube, das ist das Wichtigste. Bei mir geht es ja eh nicht mehr um Kohle. Das hat meine Frau in den letzten 26 Jahren ausgegeben. Von daher, nee, ich gehe wirklich noch mit Leidenschaft auf die Bühne, weil wenn dem nicht so wäre, dann würde ich es, glaube ich, nicht mehr in diesem Pensum machen.
Wo du jetzt schon zweimal deine Frau erwähnt hast. Du bist ja konstant stark auf der Bühne. Du bist konstant stark auch im Leben. Gehört auch die Ehe mit dazu? Mitunter bei dem einen oder anderen? Du bist mit deiner Gattin...
Wer nicht will, auch Verständnis für. Ja.
Du hast mit deiner Gattin Ute vor einem Monat, glaube ich, 21. Oktober, Silberhochzeit gefeiert. Wie und wo habt ihr es denn krachen lassen?
Wir haben auf Mallorca gefeiert mit 150 Gästen in einem coolen Restaurant und das war echt eine tolle Party. Alle waren super drauf und jetzt muss ich schon wieder meine Frau erwähnen. Wir waren im Sommer auf Mallorca und haben ein Unplugged-Album von Fury in the Slaughterhouse gehört und meine Frau sagte, boah, wäre das cool, wenn die auf unserer Silberhochzeit spielen würden. Und dann hat es wirklich 4 Wochen gedauert, bis wir die Jungs von Fury überreden konnten. Und sie sind tatsächlich auf meiner Silberhochzeit aufgetreten. Aber bevor jetzt andere Leute denken, die wollen wir auch haben. Sie haben gesagt, wir haben auf 2 Silberhochzeiten gespielt. Wir spielen nie wieder auf einer Silberhochzeit. Die erste Silberhochzeit war die Silberhochzeit der Eltern von den Furies. Und die zweite war meine.
Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir die Verbindung wieder nach Niedersachsen und nach Hannover. Fury in the Slaughterhouse natürlich hier. Absolute Helden. Jetzt seid ihr ja nicht nur 25 Jahre verheiratet. Ihr seid auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe und gelesen habe, mehr als 34 Jahre ein Paar. Frage für einen Freund. Was ist denn das Rezept?
Ich glaube, da gibt's kein Rezept. Mein Job ist halt eben so, dass ich viel unterwegs bin und es ist, glaube ich, ganz gut, nicht 24/7 zu Hause zu sein. An einer Ehe muss man natürlich immer wieder arbeiten, aber ich war sehr, sehr viel unterwegs und meine Frau ist auch noch beruflich tätig, hat natürlich sich auch in den ersten Jahren um unsere 4 Kinder gekümmert. Also meine Frau hat wirklich zu Hause hier Gas gegeben und ich habe auf der Bühne Gas gegeben und deshalb gleicht sich das sehr gut aus und deshalb passen wir, glaube ich, immer noch ganz gut zusammen.
Also,
und ganz wichtig, Silberhochzeit heißt 25 Jahre mit einer derselben Frau verheiratet zu sein. Das hat ja Lothar Matthäus falsch verstanden. Er dachte, Silberhochzeit ist, wenn man 25 Mal verheiratet ist.
Ich sag's dem Lothar beim nächsten Tipico-Topspiel von Sky. Nein. Ich glaube, irgendein Comedian hat mal gesagt, irgendwie der Schlüssel für eine gute Ehe ist der Schlüssel für die Zweitwohnung.
Eine Zweitwohnung ist ja im Grunde auch Mallorca. Ja. Oder wenn ich mal ganz raus muss, dann bin ich gerne an der Nordsee. Also so hat jeder wirklich seine Freiräume. Aber trotzdem übernehmen wir zwei immer noch den Job als Eltern für vier Kinder und allein. Dass halt eben hier im Haus vier Kinder und irgendwelche Schwiegersöhne in Spee schon rumrennen, das macht das Leben hier auch wirklich unterhaltsam und auch aufregend und abwechslungsreich. Und ich glaube, eine Ehe muss natürlich auch abwechslungsreich sein und bei 24/7 kann es manchmal schwierig werden.
Mit der Silberhochzeit kam es ja auch quasi zu einem Doppeljubiläum von dir, denn vor ziemlich exakt 25 Jahren hattest du auch deinen Durchbruch mit 10 nackte Friseusen. Und darum hast du zusammen mit Knossi eine Silberhochzeitsversion rausgebracht. Hier mal ganz kurz reingehört.
25 Jahre, 10 nackte Friseusen. 10
nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren.
War das auch ein Herzenswunsch von dir, das nochmal aufzulegen? Fühlst du den Song noch?
Wenn ich ehrlich bin, in der Live-Version mit meiner Band spüre ich den Song noch, weil wir ihn ganz anders interpretieren. Wir beginnen als Ballade und legen nachher richtig los und haben noch ein Hit-Medley mit eingebaut in den Song. Aber er findet selten Platz noch in meinem regulären 45-Minuten-Programm, weil ich glaube, der Song heute ein wenig zu altbacken ist und dieser Song trifft vielleicht auch nach 25 Jahren nicht mehr den Humor, den wir heute haben. Vor 25 Jahren war das Kult, war das wirklich lustig, alle sangen diesen Song. Aber ja, manchmal tue ich mich schon ein bisschen schwer mit der Nummer. Aber ganz wichtig, diesem Song habe ich letzten Endes auch meine Karriere zu verdanken.
Also dieser Vorwurf, der kam ja dann in dem Kontext auch mal. Deine Texte seien sexistisch oder anzüglich. Hast du schon vor 10 Jahren, finde ich, absolut korrekt gekontert mit. Sie sind vielmehr doppeldeutig und eben oberhalb der Gürtellinie. Entwickelt hast du dich auch. Wie siehst du diese Entwicklung und wie schaust du darauf zurück, wenn du den Spielfilm deiner Karriere vor Augen abspulst?
Im Grunde ist es so, wenn ich also 25 Jahre die Musik gemacht hätte, wie ich sie vor 25 Jahren gemacht habe, mit den 10 nackten Friseusen, mit Zeig doch mal die Möpse, alle Menschen haben Spaß an Vögeln, mit dieser Doppeldeutigkeit wäre ich, glaube ich, nicht weit gekommen. Ich glaube, wir würden dieses Gespräch jetzt nicht führen, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwo bleibt man ja doch stehen, man tritt auf der Stelle und man will einfach auch eine Weiterentwicklung musikalisch. Ob das jetzt anspruchsvoller dadurch wird, wusste ich nicht, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwann die Weiterentwicklung ist nicht da. Und dann gab es einen Song wie Schatzi, schenk mir ein Foto, der mir Türen geöffnet hat, die vorher verschlossen waren. Auf einmal war ich bei einem Florian Silbereisen, ich war regelmäßig bei Kiwi, ich war in allen großen Schlagersendungen, ich war 2013 bei Wetten, dass in der Mallorca-Version. Also wer hätte damit gerechnet, dass ich irgendwann mal bei Wetten, dass lande? Also ich habe damit gerechnet, aber kein anderer. Und deshalb war mir diese Weiterentwicklung wichtig. Aber du siehst, die Musik kann auch wieder Schritte zurückgehen, indem man halt eben Laila oder solche Sachen hört, die halt eben ein Riesenerfolg waren. Und da frage ich mich manchmal schon, ja, gegen Laila waren die Friseusen aber harmlos.
Wo du das jetzt gerade ansprichst, Laila und auch Thomas Gottschalk, wie hat sich diese Diskussion um das, was man singen oder auch sagen darf, in der Zwischenzeit aus deiner Sicht entwickelt? Aktuell eben Thomas Gottschalk oder auch ein Jan-Josef Liefers, die als alte weiße Männer geframed werden. Es gibt da intensive Schlagzeilen-Diskussionen und auch Artikel in den Zeitungen. Wie siehst du das?
Also ich bin ganz ehrlich, du musst natürlich schon aufpassen, was sage ich oder was sage ich nicht. Halt eben in Zeiten der neuen Medien. Früher 2003, da konnte ich mit einer Unterhose im Rio Palace auf der Bühne stehen. Wenn ich aber heute 2027 oder 26, nee, was haben wir, 2024, ich rechne schon weiter. Wenn ich 2024 mit einer Unterhose im Megapark stehe, dann weißt du, da habe ich am nächsten Tag aber einen riesen Shitstorm, es sei denn, es gefällt den Leuten.
Sagen Fußballer übrigens auch, logischerweise ist das vor einer gewissen Zeit noch so gewesen, dass man abends auch mal ausgehen konnte, ohne dass ständig Dinge in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Ist das bei deinen Töchtern eigentlich so gewesen, dass die irgendwann mal gesagt haben, Papa, also textmäßig helfe ich dir mal? Oder haben die das jeweils auch verstanden, wie du das meinst?
Meine Kinder und natürlich auch meine Frau sind ja erstmal die größten Kritiker. Und sobald ich einen neuen Song habe oder ein Demo habe, dann stelle ich das den Kids schon vor. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an den Handwerker-Song, den ich den Kids im Februar vorgespielt habe und sagten also vor Papa, das könnte funktionieren, mach doch vielleicht mal ein Duett mit jemandem. Und dann kam der Julian Sommer dazu, der ja auch seit 2-3 Jahren sehr erfolgreich als Nachwuchskünstler unterwegs ist im Partybereich. Heute ist er schon kein Nachwuchskünstler mehr, ist ja schon fast etabliert. Aber es gibt irgendwie nichts, wo meine Kinder sagen, so Papa, das hättest du dir aber besser sparen können. Und sie sind ja mittlerweile in dem Alter, wo sie gerne auch mal abends auf Mallorca in den Megapark gehen.
So, grundsätzlich eben bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast eine Menge auf dem Zettel, eng getakteter Spielplan. 2 Tage vor deiner Silberhochzeit bist du noch beim Schlagerboom von Florian Silbereisen aufgetreten. So eine Fußballanalogie, auch da ist so eine Show bei Florian Silbereisen eigentlich so Champions League und ein Schützenfest Sause dagegen eher Regionalligaspiel, oder wie kategorisiert man das?
Also ich sag mal so, der Schlagerboom ist ganz klar Champions League, aber ein Schützenfest kann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ich feiere vor allen Dingen auch bei mir in meiner kleinen Heimatgemeinde Schützenfest, und wir haben nächstes Jahr großes Jubiläum, da werde ich auch dabei sein. Aber klar, Champions League ist wirklich der Schlagerboom, weil halt eben alle Größen der deutschen Unterhaltung wirklich dort auftreten, und deshalb bin ich froh, auch Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Das ist echt cool, und man merkt einfach, wie entspannt und wie gelassen auch viele Künstlerkollegen sind. Und du denkst ja immer so, ah, so ein Roland Kaiser, der interessiert sich überhaupt nicht für einen Micky Krause oder einen Andreas Cavalier, Ben Zucker, wie sie alle heißen. Das sind so respektvolle, nette Menschen, die einfach sagen, wir wissen, was du auf Mallorca machst, und wir wissen, dass du in diesem Bereich einfach auch der neue König von Mallorca bist, der ich ja eigentlich gar nicht sein will, weil das kann für mich von mir aus Jürgen Drews die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre bleiben. Aber man merkt einfach, dieser respektvolle Umgang, der ist im Schlagerbereich echt gegeben, und deshalb fühle ich mich da sehr wohl.
Ist in der Tat wirklich schon relativ lange her, aber in der Tat hat Roland Kaiser auch mal bei Antenne Niedersachsen moderiert, und da habe ich ihn auch kennengelernt und habe das auch so empfunden, dass er jemand ist, da bin ich jetzt irgendwie der, so der kleine Redakteur gewesen, und das war wie übrigens auch mit Franz Beckenbauer, so ein Typ, wo du einfach, der jedem die Hand gibt und offen ist und für alle nahbar, und das fand ich äußerst angenehm damals schon. Du bist in der münsterländischen Gemeinde, ich glaube Wettring ist es, groß geworden. Ihr seid da ja auch immer noch beheimatet. Ist wohl eher dörflich, ne? So ein bisschen über 8000 Einwohner.
Wir sind dörflich, haben aber schon Landesliga gespielt.
Sieh an, Landesliga.
Und wir haben ein Eigengewächs aus Wettring. Dennis Grote kommt aus Wettring.
Guck, Dennis Grote, Karriere ist jetzt mittlerweile beendet, aber hat das auf jeden Fall
in die Bundesliga schön einen eingeschenkt.
Ne? So, ne? Und den FC Vorwärts Wettringen gibt's auch, habe ich mir sagen lassen.
Mein Sohn spielt aktuell in der E2, wir waren am Wochenende beim Hallenturnier, sind 5 von 8 geworden, haben sich aber gefeiert, als hätten sie das Turnier gewonnen.
So muss das sein.
Und ich stehe auch wirklich, bei jedem Wetter stehe ich auf dem Platz, also... Ich habe ja früher selber jahrelang gespielt beim FC Vorwärts. Ich war erst links außen und bin dann irgendwann ins Tor gegangen in der C-Jugend.
Du sagst ja im Fußball, wo sind die Verrückten? Links außen oder Torwart?
So. Genau, ich war beides. In der Corona-Zeit war es tatsächlich so, dass ich Trainer war, weil ja alle arbeiten waren, nur ich nicht. Ich hatte ja komplett frei jeden Tag auch den Job des Trainers übernommen. Das war dann damals noch das ist dann vor 2 Jahren gewesen, das war dann zum Teil noch Minis und F-Jugend, F4 habe ich dann mit 2 weiteren Trainern trainiert. Aber ich hatte relativ viel Zeit, und dann ging es natürlich wieder los mit meinen Auftritten, und dann hatte ich einfach in der Woche auch keine Zeit mehr und auch an den Wochenenden nicht. Aber ich versuche natürlich in jeder freien Minute bei den Fußballspielen meines Sohnes zu sein, aber natürlich auch bei den Handballspielen meiner Töchter. Ich habe noch 3 Töchter und 2 spielen Handball auch beim FC Vorwärts Wettringen. Und also ich versuche halt eben den Sport im Ort natürlich auch zu genießen und zu unterstützen.
Wie ist denn das eigentlich so, wenn da jetzt die Freunde der Töchter praktisch kommen? Ist das dann so, dass die erstmal denken, oh, da muss ich mich vorsichtig nähern, oder verstecken die sich lieber? Wie ist das?
Im Grunde ist es ja so, dass wenn eine meiner Töchter einen neuen Freund hat, also was jetzt nicht regelmäßig der Fall ist, nicht, dass man das falsch versteht, also mit dem, meine Älteste ist jetzt schon 5 Jahre mit dem Schwiegersohn in Spee zusammen, und anfangs wusste er aber gar nicht, wer ich bin, weil meine Töchter natürlich nicht damit hausieren gehen und sagen, pass gleich auf, wenn du zu uns ins Haus kommst, da ist jetzt gleich irgendwie jemand, der ist ein bisschen komisch, das ist mein Papa, das ist Micky Krause. So ist es nicht, aber sie gewöhnt sich einfach an diese Situation und stellt dann fest, ach, der Krause ist doch ein ganz netter, und mit dem kann man arbeiten, und wenn der jetzt mein Schwiegervater wird, ich glaube, dann habe ich nicht den schlechtesten. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben auch einen sehr, sehr guten Schwiegersohn in Spee, der zufälligerweise auch der Trainer meines Sohnes ist. Also er übernimmt auch noch Verantwortung beim örtlichen Fußballverein. Er gehört noch zu den jungen Männern, er ist 24, die also auch wirklich für andere Leute Verantwortung übernehmen. Und der Job des Trainers ist ja jetzt auch nicht der einfachste. Man hat ja auch immer noch die Eltern anhacken, die ja denken, dass ihr Sohn auf jeden Fall der neue Cristiano Ronaldo wird. Und da macht er einen sehr verantwortlichen Job. Und auch hier innerhalb der Familie, ich war zum Beispiel jetzt vor einer Woche mit meiner Frau auf Fuerteventura, im Urlaub und da kann man sich dann auf ihn und auch auf meine Töchter verlassen, dass sie sich halt eben auch um unseren 9-jährigen Sohn kümmern. Das sind ja alles so Dinge, die man dann auch noch auf dem Schirm haben muss.
Absolut, das Ehrenamt, das ist auch ja brutal vernachlässigt zuletzt. Was gab es früher, als ich früher gespielt habe, gab es bei uns im Verein, glaube ich, 10 unterschiedliche allein E-Jugendteams und überall waren Eltern mit dabei und waren Väter und Mütter mit dabei. Die einen haben gefahren, die anderen haben die Trikots gewaschen und so weiter. Das ist unglaublich viel wert.
Absolut.
Schwenk nochmal zurück, weil du es auch gerade angesprochen hast, Thema Corona-Zeit für Künstler. Also ich kenne auch ganz viele Leute, Bühnenbauer, Kabelträger, Toningenieure, Leute, die auf der Tour mit dabei sind, die für Künstler arbeiten, Künstler selbst etc. Wie hast du diese Zeit, die uns ja auch zwangsläufig teilweise komplett auch ausgebremst hat, wie hast du diese Zeit erlebt? Als Künstler.
Für mich war das eine Zeit, die ich wirklich brauchte. Ich wollte eben ja eine Auszeit im November 2020 gönnen für 6 Monate. Ich wollte reisen. Das hat natürlich Corona nicht möglich gemacht, aber es war wirklich eine Zeit, die mir gut getan hat, von heute auf morgen einfach runterzufahren. Ich war sehr, sehr viel auch an der Nordsee und habe da ab Mai dann die Zeit genossen. Die ersten 8 Wochen durfte man ja nicht auf die Insel, wenn man nicht Insulaner war. Und ich habe die Zeit für mich genutzt. Ich habe die Zeit mit meiner Familie genutzt und natürlich auch mit meinen Freunden, sofern es möglich war. Und ich hatte Gott sei Dank immer mal zwischendurch wieder die Möglichkeit, was zu machen. Ich bin zum Beispiel im Februar 2021 ja für fast 3 Monate auch bei Let's Dance gewesen. Und wenn man da diese Beschäftigung hat, dann wird einem nicht langweilig. Und mir wird sowieso nicht langweilig. Ich fange dann erstmal an, im März mich mit meiner Steuererklärung auseinanderzusetzen. Ich habe auch ein paar kleine Wohnungen, die ich vermiete, da muss ich natürlich auch dann als Vermieter die Nebenkostenabrechnung machen. Das sind so Sachen,
einen guten Berater.
Sagen sich die Leute, das macht der Krause doch nicht selber. Doch, das mache ich selber.
Echt?
Das ist sehr anstrengend, ja, weil ich da eigentlich wenig Ahnung von habe, aber ich hoffe, dass ich alles richtig mache. Noch haben sich die Mieter nicht beschwert. Und das waren alles so Dinge. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass ich viel an der Nordsee war, habe ich die Zeit genossen. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich nicht bei Let's Dance gewesen wäre, wäre ich auch nicht bei Showtime of My Life gelandet. Und Showtime of My Life hat mir ja im Grunde mein Leben gerettet, weil man in diesem Showformat ja die Diagnose Blasenkrebs bei mir festgestellt hat.
Also ich habe da in der Blase Verdacht, dass da ein Tumor ist, tatsächlich.
Wenn ich das richtig erinnere, war irgendwie in den kommenden Monaten ein entscheidender Termin, der feststellen soll, ob du über diese 3 Jahre, wo der Tumor beendet worden ist, auch nicht wieder zurückgekehrt ist. Kannst du darüber reden? Kannst du dazu was sagen oder sollen wir das lassen?
Nee, alles gut. Also ich habe ja extra auch bei diesem Format mitgemacht, um halt eben auf die Krebsvorsorge hinzuweisen. Das ist jetzt aktuell so, dass ich im Sommer habe ich ein MRT gemacht, da war alles gut, da gab es keine Auffälligkeiten. Ich muss gleich noch wieder zum Urologen, weil ich dort eine Inzitation habe. Das heißt, es ist eine Therapie, die ich mache, Vorsorgetherapie. Und im Januar, Februar habe ich dann wieder eine endoskopische Untersuchung. Da guckt man halt eben mit einer Kamera in der Blase nach, ob sich der Tumor zurückgebildet hat oder ob es Auffälligkeiten gibt. Und dann sind die 3 Jahre eigentlich am 6. Januar sind die dann rum. Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Ärzte, die sagen, nee, nach 3 Jahren. Andere sagen, nach 5 Jahren. Ich habe mich jetzt erstmal darauf geeinigt, dass ich nach 3 Jahren sage, ich bin krebsfrei und so bleibt es auch. Und aktuell ist der Stand der Dinge, dass ich wirklich gesund und munter bin und es gibt 0 Auffälligkeiten.
Super. Toi, toi, toi dafür. Alles Glück der Welt. Der Sprung zurück. Und da hast du einen eng getakteten Spielplan. Vorhin schon mal einmal so als Phrasiologie mit aufgegriffen. Das wäre dann die Anbindung an die Fußballprofis wieder. Ich habe mal irgendwo gehört, du hast gesagt, irgendwie, ich habe in diesem Jahr auf Mallorca noch ungefähr 40 Auftritte. Hinzu kommen 150 in Deutschland. Es können bis zu 4 Auftritte am Tag sein. Da musst du ja im Grunde genommen vorher auch ins Trainingslager gehen. Oder wie holst du dir die Power dann auf die Rippen?
Ja, ich bin ja leidenschaftlicher Marathonläufer. Du weißt ja, wir Torhüter gelten als lauffaul und wir bekamen ja immer irgendwelche Zusatzeinheiten. Wenn die Jungs schon irgendwie 4 gegen 2 gespielt haben, die Mitspieler, da musste der Krause 3-mal um Platz rennen. Und ich glaube, dass diese Leidenschaft so ein bisschen geblieben ist. Und ich bin 2007 den ersten Marathon gelaufen und seitdem habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 17, 18. Ich bin sogar im letzten Jahr in Hannover gelaufen in 3:45. Hab den Marathon als sehr schönen Marathon empfunden.
Ich habe dir zugeklatscht.
Ja, hast du?
Ich wusste aber nicht, dass du das bist.
Ja, ich war aber da und wie gesagt, es war ein toller Marathon und so halte ich mich fit. Ich gehe auch mindestens 3 bis 4 Mal die Woche joggen. Im Schnitt immer so 10 bis 15 Kilometer und einmal die Woche laufe ich einen Halbmarathon.
Alle Wetter. Hast du einen Trainer dafür oder machst du das irgendwie alles in Eigenregie?
Nee, das mache ich selber. Es gibt ja ganz viele Trainingspläne, aber wir haben natürlich auch im Ort einen Lauftreff und den unterstütze ich ab und zu, indem ich einfach dann auch an den Wochenenden mal mitlaufe.
Olympisches Motto dabei sein ist alles oder guckst du da auf Zeiten?
Also mittlerweile gucke ich nicht mehr auf Zeiten, aber ich sag mal so, als ich 2007 angefangen habe, da war ich natürlich noch voll im Saft. Da war ich Ende 30 und ich weiß, dass ich zum Beispiel 2012, 2013 Berlin gelaufen bin. Da wollte ich schon immer unter 3 Stunden 15 laufen. Das heißt, dafür muss man schon wirklich auch trainieren, weil 3 Stunden 15 heißt, der Kilometer in 4 Minuten 37. Das kann man nicht einfach mal so aus dem Stand heraus, vor allen Dingen dann auch nicht mit Anfang 40. Aber da war ich dann noch wirklich motiviert und auch ehrgeizig und wollte diese Ziele schaffen. Aber irgendwann habe ich natürlich auch leichte Bandscheibenprobleme bekommen und dann gesagt, so, jetzt geht es nur noch darum, einigermaßen vernünftig, einigermaßen gut aussehend ins Ziel zu kommen.
Habe ich mal gelesen, dass du damals als Textilveredler in Bayern Bettwäsche geschlafen hast und Handtücher von Schalke 04 hergestellt hast.
Das ist falsch. Ich habe nie in Bayern München Bettwäsche geschlafen, es sei denn, ich hätte mich geißeln wollen. Also ich habe immer in Gladbach Bettwäsche geschlafen. Aber ich habe in der Firma gearbeitet, die Bayern München Bettwäsche und Schalke Handtücher produziert hat. Schalke, ich bin auf jeden Fall Schalke-Sympathisant und gerade dastehen, ist desaströs, tut mir sehr leid für jeden Schalke-Fan und Schalke ist natürlich auch ein Verein, der in die erste Liga gehört, aber bei den Leistungen aktuell müssen sie sich schon fast Gedanken über die dritte Liga machen, was ich sehr schade finde, aber immerhin haben sie dafür gesorgt, dass der Herr Baumgart sich einen neuen Job suchen kann, aber auch Dortmund, also ich bin regelmäßig...
Hör ich da ein bisschen Schadenfreude vielleicht?
Nein, überhaupt nicht. Du, das dauert ja nicht lange. Also eigentlich ist mein Traumjob, Trainer zu sein, weil du hast ja immer Verträge, die gehen noch 2 Jahre, dann wirst du beurlaubt, dann machst du erstmal schön Urlaub und dann ruft irgendwer wieder an und du hast ja immer irgendwie, du hast ja immer ein sicheres Gehalt. Ne?
Also da gebe ich dir recht, das gilt natürlich für die Trainer der 36 Profiklubs. Wenn du dann da drunter bist, dann wird es schon ein bisschen schmaler. Dafür musst du dann auch erstmal die UEFA Pro-Lizenz haben, die kostet auch einen satten fünfstelligen Betrag. Aber klar, also wer da in dem Bereich gelandet ist, dann wird in aller Regel, wenn du nicht schlecht verhandelt hast, relativ viel ausgezahlt von dem, was dann noch übrig ist. Ich habe schon mit dem einen oder anderen Trainer gesprochen, das ist ja immer auch ein persönliches Scheitern. Das heißt, das trifft dich natürlich dann auch, weil du dich ja auch vollkommen falsch wahrgenommen fühlst. Bei Steffen Baumgart, jetzt so nach dem 2:2 gegen Schalke, er musste jetzt dann seinen Stuhl räumen beim HSV. Merlin Polzin übernimmt das erstmal als Assistent, aber das ist natürlich beim HSV schon ein Einschlag. Aber da mal den großen Bogen gespannt, da gibt's natürlich in der zweiten Liga ganz viele von den großen alten Namen. 9 Vereine, die in der ersten Bundesliga-Saison 63-64 gespielt haben, spielen aktuell in der zweiten Liga. Gladbach natürlich logischerweise in der ersten Liga, aber guckst du auch mal in der zweiten Liga rein dementsprechend?
Schau wenig rein, es sei denn, der SC Preußen Münster spielt, weil das ist ja im Grunde mehr oder weniger mein Heimatverein und wir hatten ja schon kurz erwähnt, Dennis Grote aus Wettringen hat ja auch die letzten Jahre dann in Münster gespielt. Aber ich glaube, es ist auch 4-5 Jahre her, dass ich im Stadion in Münster war. Aber ich bin jemand, der halt eben bei Kicktipp dabei ist und bei vielen anderen Kicktipp-Geschichten. Ich bin gerade auf Platz 6 übrigens von circa 100 Leuten. Also ich bin absolut kompetent. Ne?
Habe ich übrigens am Freitag kommentiert. Hammerstraße, SC Preußen Münster gegen den 1. FC Köln. Ein bisschen unglücklich, 0-1 verloren. War eine enge Angelegenheit, aber die sind komplett in der zweiten Liga angekommen. Sascha Hildmann macht einen Mega-Job, super Trainer und so weiter. Und den kann man auch nur.
Ich glaube auch, dass anfangs der Respekt einfach ein bisschen zu groß war für die jungen Spieler. Aber jetzt sind sie, glaube ich, angekommen und der Respekt ist bei weitem, der ist sicherlich noch da, aber sie haben die Angst so ein bisschen verloren, halt eben gegen Größen wie Düsseldorf, wogegen sie ja Gott sei Dank gewonnen haben. Ja. Und wer hätte das erwartet, dass man gegen Sandhausen gewinnen muss, ist klar. Also ich glaube, die Spiele, die sie gewinnen müssen, gewinnen sie auch. Und da unten ist es ja relativ eng auch. Ich habe, glaube ich, das haben sie 11 Punkte, aber der 13. hat irgendwie 14 Punkte. Also mit 1-2 Spielen bist du auf einmal so viel Gladbach auf Platz 6.
Preußen Münster gerade 11 Punkte, 17. Platz. Stand jetzt, wo wir beide miteinander sprechen. Wer hat dich eigentlich fußballerisch angezündet?
Ja, ich bin ja ein Kind aus den 70ern. Das heißt also, die WM 74 im eigenen Land habe ich nicht mehr so wirklich wahrgenommen, weil es zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht in jedem Haushalt einen Fernseher gab. Das darf man nicht vergessen. Wir haben, glaube ich, 1978 erst mal ein Telefon bekommen bei uns. Und aber die WM 78 habe ich natürlich in Argentinien komplett mitbekommen. Und klar, da gab es halt eben dann diese Größen wie ein Beckenbauer oder halt eben ein Vogt, der bei Gladbach gespielt hat. Und diese Allan Simonsen waren so Gladbacher Größen. Ja. Das sind so dann die Spieler gewesen. Ich habe ja auch eine gute Zeit gehabt von 75 bis 79 bei Borussia Mönchengladbach. Aber dann kam natürlich dann, als ich dann selber angefangen habe zu spielen, ich war immer, ja, letzten Endes ein Toni Schumacher-Fan, weil ich 1982 in der C-Jugend war und Toni Schumacher war natürlich 82, 83, in den ganzen 80ern natürlich eine Größe beim FC Köln.
Damals Sevilla, Schumacher gegen Battiston, Frankreich, er kommt raus und streckt das Gesäß raus und die große, schwere Verletzung. Das waren, klar, das waren besondere Zeiten damals, erfolgreiche Zeiten von Borussia Mönchengladbach. Hat eigentlich in deiner Familie Papa oder Mama oder Opa oder sowas, haben die eigentlich auch gekickt?
Nee, mein Vater nicht, aber mein Onkel war jahrelang Torwart der ersten Mannschaft in Wettring. Also in den 60er, 70er Jahren stand mein Onkel auf dem Fußballplatz und war Torwart. Und ich war auch bei uns in der Familie der Einzige, der halt eben im sportlichen Bereich unterwegs war.
Gibt ja Fußballvereine, die dann ihre Jahresabschlussveranstaltung auf Mallorca machen, dann Mannschaftsreise, auch bei Profimannschaften. Hast du da schon mal den einen oder anderen erlebt?
Ja, also die eine oder andere Mannschaft habe ich schon erlebt und da geht man dann kurz halt eben an den Strand und trinkt ein Bierchen mit denen. Also dadurch, dass ich zu Dennis einen guten Kontakt habe, habe ich des Öfteren halt eben dann die Jungs entweder früher vom MSV Duisburg oder Rot-Weiß Essen oder halt eben auch vom Preußen Münster getroffen.
Aber man redet ja nicht drüber, wenn irgendwie einer vielleicht mal zu tief ins Sangria-Glas oder Sangria-Eimer geblickt hat.
Aber du weißt ja, dass die Jungs geben da 3 Tage Vollgas und die wissen wahrscheinlich am 4. Tag gar nicht mehr, auf welcher Insel die sind. Aber ist doch völlig legitim. Die haben eine ganze Saison haben die Vollgas gegeben und mussten darauf achten, ihre Körper fit zu halten und mussten einfach ja insgesamt auch die Konditionen halten. Und da kann man wohl mal 2-3 Tage Vollgas geben.
Heimspielvorteil für dich, Megapark. Du hast mal gesagt, was für Boris Becker einst Wimbledon war. Also das Wohnzimmer, das ist für mich der Megapark. Wie ist das so, wenn du dich da selbst auf so einen Spieltag oder Spielabend dementsprechend vorbereitest?
Eigentlich brauche ich keine große Vorbereitung mehr, weil ich einfach die Abläufe des Ladens kenne. Der Techniker ist informiert, der bekommt meine Setlist zugeschickt, weil ich bei jedem Auftritt im Megapark eine andere Setlist hatte. Also da fahre ich nicht 0815, versuche mal ein bisschen zu variieren, um es für mich also auch interessant zu halten, für die Zuschauer, aber auch für die Mitarbeiter, die natürlich jeden Abend 3-4 Künstler da haben. Und da gibt es natürlich auch Künstler, die spielen vom 1. April bis zum 20. Oktober immer das identische Set. Und ich versuche halt eben mal zwischendurch auch einfach mal wieder Songs zu spielen, die 20 Jahre alt sind. Und wenn es halt eben auch die 10 nackten Friseusen sind, ja, um das Ganze halt eben auch interessant zu halten. Aber ich brauche keine wirkliche Vorbereitung.
Man merkt einfach auch bei dir, dass der Funke eben hin und her springt. Von der Bühne runter zum Publikum und wieder hoch.
Ich bin dankbar und glücklich, dass ich diesen Job immer noch nach 26 Jahren ausüben darf. Weil ich bin ja wirklich in diesen Job reingegangen, weil es einfach meine Leidenschaft war. Und wenn man eine Leidenschaft ausüben darf und das ist dann doch auch der Beruf, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres. Also ich habe halt eben auch in diesem Unternehmen gearbeitet, in diesem Textilunternehmen 3 Jahre. Da wusste ich immer, das ist für 3 Jahre ist das okay, aber das ist nicht meine Leidenschaft und das ist nicht das, was ich die nächsten 40, 50 Jahre machen möchte. Deshalb ziehe ich immer noch wieder den Hut vor den Leuten. Ich habe wirklich Freunde, Bekannte, die immer noch in solchen Bereichen arbeiten und eigentlich nur darauf hinarbeiten, irgendwann mit 67 ihre Rente ausbezahlt zu bekommen. Ja, ja. Sich immer wieder täglich zu motivieren, das ist ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich muss nicht motiviert werden, die Motivation ist da, sobald ich das Publikum vor mir habe und einfach auch, ja, viele dankbare Leute sehe, die einfach sagen, danke für den tollen Abend im Megapark. Ich war jetzt vor 2 Tagen in Zürich und dann schreiben mir die Leute, danke für den Abend in Zürich. Das ist der Grund, weshalb ich diesen Job immer noch liebe und ich brenne, wie gesagt, immer noch für diesen Job und muss mich auch nicht anstrengen. Natürlich, wenn man 4-mal am Abend auf der Bühne steht, dann muss man schon mit den Kräften haushalten, dann kann das auch mal anstrengend werden und dann ist man vielleicht bei einem Job nicht ganz so konzentriert. Das ist auch der Grund, weshalb ich auch in Zukunft keine 4 Auftritte am Tag mehr machen werde. Also ich habe eigentlich versucht, nur noch 2 am Abend zu machen, weil bei 3 Dingern, da musst du schon richtig Vollgas geben, da musst du schon richtig fit und wach sein bei jedem Auftritt. Und da bin ich mir nicht immer so sicher, ob man wirklich auch allen Veranstaltern und auch den Zuschauern gerecht wird.
Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Ausbildung im sozialen Bereich einst gemacht, um mit jungen Menschen zu arbeiten.
Genau, ich bin noch gelernter Jugend- und Heimerzieher. Ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben.
Und hast du da auch Erfahrung gemacht? Bist du da ausgebildet worden oder hast du in dem Bereich auch?
Ja, also ich habe nach meiner Ausbildung habe ich erstmal den Zivildienst gemacht. Ja. der mir auch sehr gut getan hat, einfach mal so 2 Jahre sich nicht überlegen zu müssen, wie funktioniert das mit Rente, wie funktioniert das mit Zukunft, sondern einfach in einem Job drin zu sein. Und innerhalb dieser Einrichtung, das war damals das Jugenddorf in Steinfurt, habe ich eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht. Diese Ausbildung ging über 3, 4 Jahre und die habe ich dann im Juni, Juli 1997 auch abgeschlossen und habe noch ein paar Monate in der Einrichtung gearbeitet. Aber mein Ziel war ja immer, Musiker zu werden und ich habe mir gesagt, ich mache mich im Januar, Februar 98 mache ich mich selbstständig und möchte mal 2 Jahre nur als Musiker unterwegs sein. Und wenn ich das Geld im Monat verdiene, was ich als Erzieher nach Hause bringe, dann denke ich, dann habe ich nichts verkehrt gemacht. Und dann habe ich mich am 1. Februar 98 selbstständig gemacht. Ja, ich bin immer noch dabei.
98, bei mir auch 98. Selbstständigkeit. Ja. Ich habe das nicht ganz so weit gebracht, aber bin zumindest meiner Leidenschaft verbunden geblieben, im Fußball, Fußballspiele kommentieren zu können, war mal das, was ich als Kind gemacht habe. Insofern.
Ja, aber du weißt ja, ich habe das, was ich gemacht habe, also Musik und Moderation mache ich auch schon seit Anfang der 90er, also Januar 92. Ich habe zum Beispiel Atze Schröder kennengelernt oder Amaretto, der meine Songs heute noch schreibt. Mit denen habe ich Comedy-Formate gemacht. Wir sind in Diskotheken aufgetreten und das waren so einzelne Bausteine, da letzten Endes hinzukommen, wo ich auch heute bin oder wo ich 1998 dann war. Ich war Warm-Upper für TV-Shows, Birte Karalus, Oliver Geissen, Hans Meiser. Das waren, wie gesagt, so alle so kleine Bausteine, um dann auch am 1. Februar 98 sagen zu können, ich mache mich jetzt selbstständig. Viele denken ja einfach, sie kommen aus irgendwelchen komischen Trash-Formaten und müssen dann irgendwie Unwesen auf Mallorca treiben.
Nee, das ist noch alte Schule. Also Harry Belafonte hat das, glaube ich, auch mal gesagt, ich habe 10 Jahre lang daran gearbeitet, über Nacht berühmt zu werden. Du musst erstmal die Basis legen dafür. Wenn du das nicht hast, dann wirst du diese Nachhaltigkeit auch nicht haben. Möglicherweise hast du dann mal eben dieses One-Hit-Wonder, aber mehr wird dann nicht sein. Also es muss schon dann das Fundament da sein, dass das in einer Karriere möglich ist. Du bist logischerweise als Künstler unterwegs mit einem Künstlernamen, mit einem Künstleroutfit, deine Perücke ist zur Marke geworden. Also
alles echt.
Ja.
Alles echt, siehst du doch.
Ja, sehe ich.
Nur die Augen werden schlechter bei mir.
Also was für Clark Kent, die Superman-Brille, ist für dich die Langer-Perücke. Logischerweise muss das Privatleben ja auch geschützt sein. Kann das wirklich funktionieren oder ist das so, dass man in Wettringen beim Bäcker dann auch sagt, irgendwie, das ist schon klar, irgendwie, wer hier rumläuft?
In meinem Dorf kennt mich letzten Endes jeder, aber deshalb lebe ich noch in diesem Dorf. Die Leute aus meinem Dorf sind ja mit dem, was ich musikalisch beruflich gemacht habe, auch mitgewachsen und auch mit älter geworden. Also sie kennen mich vom Fußballplatz aus den 80er und 90er Jahren. Sie kennen mich halt eben auch von den ersten Auftritten, die ich hier gemacht habe. Ich habe in der Schulband damals gesungen, hier in der örtlichen Schule. Also die Leute haben mich schon immer irgendwie wahrgenommen als Musiker, als Sänger, vielleicht halt eben auch als Ballermann-Sänger. Und sie sind halt eben immer diese Wege mitgegangen. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel beim Schützenfest bin und da 3 Tage mit meinen Kumpels feiere, da interessiert letzten Endes niemanden, wer ich bin. Und das ist halt eben auch der Grund und das Schöne, in diesem Dorf hier in Münsterland zu leben. Schwierig wird es manchmal, wenn halt eben einige Leute da sind, die ins Dorf zugezogen sind. Für die ist es natürlich ein Abenteuer, wenn ich im Edeka oder im Aldi oder im K&K oder in irgendwelchen Supermärkten rumrenne, dann denken die sich, wie, da hat ja niemanden für, muss der selber einkaufen? Ich sage, ja, ich muss immer selber einkaufen. Meine Frau schickt mich mindestens 2-mal am Tag einkaufen.
Man muss auch selber aufs Klo gehen. Also
so sieht's aus. Und wir kochen alle nur mit Wasser.
Gibt es eigentlich in der Zeit, die du erlebt hast, bei all den großen Events, mit den Auftritten Megapark, beim Silbereis, bei Let's Dance etc., etwas, wo du sagst, so wie das war ein ganz besonderes Highlight in deiner Karriere?
Also ein ganz besonderes Highlight war definitiv der Auftritt bei Wetten, dass 2013. Es muss der 8. Juni gewesen sein. Und ich hatte Stress an dem Abend, weil an dem Tag, ich glaube, das war die 1175-Jahrfeier der Gemeinde Wettring stattfand. Und ich war mit meiner Band gebucht im Ort beim Open Air zusammen mit Alphaville. Und ich hatte den Auftritt natürlich zugesagt und auf einmal kommt die Anfrage für Wetten, dass, und da sagte meine Plattenfirma, den Job bei Wetten, das musst du machen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich den Job aber in Wettring nicht mache, dann kann ich morgen direkt meine Koffer packen und wegziehen. Scheiße. Die bringen mich alle um, da sind 2.500 Wettringer, die deshalb kommen, weil ich da mit meiner Band spiele. Und dann ist es damals auch wirklich dem Produzenten, dem Regisseur gelungen, dafür zu sorgen, dass wir relativ früh, ich bin mit Jürgen Drews und Tim Toupé auf die Bühne gegangen, dass wir relativ früh auf die Bühne kommen. Und ich bin tatsächlich noch um 21.40 Uhr damals mit Air Berlin von Palma nach Münster geflogen, bin um 0 Uhr gelandet und dann war ich um 0.30 Uhr in Wettringen auf der Bühne. Und das ist so ein Tag, den vergisst man nie, weil was ist, wenn die Maschine Verspätung hat? Was ist, wenn am Flughafen in Palma Stress ist? Aber es hat alles toi, toi, toi wunderbar geklappt. Und ja, das war wirklich, ich glaube, ein Auftritt, den ich nie vergessen werde. Aber ich bin in diesem Jahr auch auf Norderney aufgetreten beim Summertime Festival mit meiner Band vor 2.500 Zuschauern ausverkauft. Das war auch wirklich ein ganz tolles Erlebnis auf der Insel, wo ich relativ häufig zu sehen bin, mit meiner Band performen durfte. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis.
Mallorca, Wettringen, überragende Geschichte und Norderney, da habt ihr auch ein Stück weit Heimat gefunden.
Genau, also Norderney ist wirklich so meine zweite Heimat mittlerweile. Die Leute fragen auch immer so, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest zwischen Mallorca und Norderney, wettertechnisch würde ich mich definitiv für Mallorca entscheiden. Aber nach 26 Jahren kriegst du auch irgendwann so einen kleinen Inselkoller und den hatte ich jetzt halt eben im September, Oktober. Ich konnte die Insel wirklich nicht mehr sehen. Für mich gab es nichts Schönes mehr an der Insel, weil ich natürlich auch wirklich wöchentlich zweimal, dreimal dort aufgetreten bin, oft auch zwei, dreimal wieder hin und her geflogen bin. Also ich unterstütze leider noch den Klimawandel. Ich bin, glaube ich, dieses Jahr 45 Mal nach Mallorca geflogen, weil es halt eben nicht anders ging. Und das ist das, was den Job dann halt einfach auch unangenehm macht. Und wenn ich auf Norderney ankomme, sobald ich auf der Fähre sitze, beginnt für mich die Entschleunigung. Und wenn ich im Flieger sitze von Münster nach Palma, da ist nichts von Entschleunigung zu spüren.
Du hast jetzt auch angesprochen, irgendwie du bist bei dem Malle-Wettringen-Stunt bist du mit Air Berlin geflogen. Air Berlin gibt's nicht mehr. Insgesamt hat sich die Verkehrsinfrastruktur auch deutlich verändert. Ich kriege schon auch gelegentlich mal Schwierigkeiten gefühlt mit der linken Herzklappe, wenn man irgendwo zu einem Spiel hin muss und man nicht genau weiß, wie sieht das jetzt mit dem Flieger aus oder insbesondere auch mit der Bahn, muss man momentan sagen, wenn man gerade aus Mitteldeutschland nach Westen will, also in den Bereich Köln, Frankfurt etc., dann gibt es extrem viele Baustellen, große Schwierigkeiten. Bremst dich das gelegentlich auch aus oder hast du dann jeweils die Möglichkeit, so viel Karenz mit einzubauen, dass du auf jeden Fall immer safe bist?
Bei uns ist es eigentlich immer so geplant, dass wir da safe sind und auch pünktlich auf die Bühne kommen. Ich glaube, ich bin in den letzten 26 Jahren vielleicht zwei, dreimal zu spät gekommen und dann waren meistens irgendwelche Staus oder Flugverspätungen der Grund. Aber ansonsten ist es immer so getaktet, dass es schon wunderbar funktioniert. Aber ansonsten ist die Infrastruktur bei uns natürlich nicht die allerbeste. Wir sind einfach aufs Auto angewiesen.
Ja, ist so. Wo siehst du dich in 5 oder in 10 Jahren? Du kannst ja, wenn du der deutsche Mick Jagger wirst, dann kannst du ja noch bis 2070 quasi unterwegs sein, in Anführungszeichen. Was ist das, wo du sagst, Sophie, das will ich noch machen?
Erstmal werde ich sicherlich die nächsten 6 Jahre noch weitermachen. Dann bin ich ja so 60 plus minus. 2037 kommt mein Rentenbescheid.
37.
Aber ich habe mir erstmal vorgenommen, ich werde das die nächsten 6 Jahre so weitermachen, bis 60. Aber von Jahr zu Jahr möchte ich weniger machen und im nächsten Jahr klappt das. Viele Leute lachen mich immer aus. Du sagst schon seit 20 Jahren, du willst weniger machen, aber es klappt irgendwie nicht. Und in diesem Jahr hat es ja auch nicht geklappt. Ich habe, wie gesagt, 140 Jobs in Deutschland gemacht, 50 auf Mallorca, plus Fernsehen. Hier und da ist man so 220 Mal unterwegs. Aber im nächsten Jahr habe ich im Januar, Februar und tatsächlich fast im März keine Auftritte, weil ich bin im Januar in Kenia mit Fly and Help. Das ist eine Stiftung, die ich unterstütze. Wir bauen Schulen in Entwicklungsländern. Und da habe ich eine Schule mit meiner Agentur gespendet und die werden wir uns im Januar ansehen. Im Februar bin ich in Tansania mit einer meiner Töchter, weil ich da in der Corona-Zeit 2 Schulen gebaut habe. Und im März möchte ich nochmal 10 Tage Spanisch lernen in Barcelona. Und dann geht es am 7. April auf Mallorca wieder los. Aber Januar, Februar, März ist recht ruhig und auch in Deutschland mache ich weniger Auftritte, nicht mehr 140, sondern nur noch 100. Und wenn ich das von Jahr zu Jahr vielleicht so einrichten kann, dass es jedes Jahr vielleicht 10 weniger werden, dann mache ich mit 60 noch meine 70 Jobs im Jahr, dann ist alles wunderbar. Aber ich habe immer noch Bock und wenn wir auch weiterhin kreativ sind, in diesem Jahr hatte ich definitiv mit den Mallorca-Hits zusammen mit Julian Sommer, der Handwerker, der ist, glaube ich, jetzt 14 Millionen Mal gestreamt und 14 Millionen Streams sind der beste Beweis dafür, dass diese Nummer ein Mallorca-Hit ist. Also Top 2 hatte ich dieses Jahr und wenn so alle 2, 3 Jahre mal wieder eine coole Nummer rüberkommt, dann bin ich bestens zufrieden, weil das ist auch das, was mich antreibt und motiviert, immer wieder an neuen Songs zu arbeiten. Es gibt ja Künstler, ich erinnere mich an Jürgen Drees, der hat immer gesagt, ach, mir ist egal, ob ich was Neues oder was Altes singe. Mir ist das ganz egal. Und mir war das irgendwie nie egal. Mir war immer wichtig, immer wieder kreativ, innovativ zu sein und mit neuen Songs halt eben auch zu überzeugen.
Du hast es gerade mal angesprochen, Stiftung Fly and Help für bessere Bildungschancen von Kindern in Afrika. Man hat dich schon bei finanzierten Schulen in Ruanda, Kenia und Namibia gesehen. Wie kann man dich da unterstützen?
Also Fly and Help ist eine Stiftung, die halt eben wirklich in die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern investiert. Ich habe den Rainer Meusch, das ist der Gründer dieser Stiftung, den habe ich 2018 bei einer Schlagerveranstaltung kennengelernt. Und ich war von seinem Tun und von seinem Werken so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es eine Schule gibt, die meinen Namen trägt. Und die haben wir dann tatsächlich 2019 in Ruanda eröffnen dürfen. Und ich war selber vor Ort in Ruanda. Und ich habe schon so oft gesagt, neben den Geburten meiner Kinder und neben der Hochzeit meiner Frau und jetzt auch der Silberhochzeit war das einer der emotionalsten Momente meines Lebens. So viel Dankbarkeit zu sehen von Kindern, denen wir diese Chance geben, ja, Bildung zu genießen, Bildung zu bekommen. Und da war halt eben für mich wichtig, aber zu sagen, ich möchte auch mir es zur Lebensaufgabe machen, weiterhin Kinder zu unterstützen, indem wir in Bildung investieren. Und wir sind, glaube ich, jetzt bei der 5. Schule. Die 6. ist schon fast finanziert. Da gucken wir mal, die wollen wir wahrscheinlich 2026 realisieren. Und ja, es ist einfach wunderbar, Gutes zu tun, mit ganz wenig Aufwand Gutes zu tun und einfach auch die Effektivität zu sehen, dass es diese Schulen auch noch gibt. Ich werde zum Beispiel jetzt im nächsten Jahr auch nach Kenia fliegen und mir diese Mickey Krause Schule ansehen, die ich vor einem Jahr mit meiner Familie eröffnet habe. Und ja, es gibt nichts Schöneres.
Eine Schule, die meinen Namen...
So sieht's aus.
Fly and Help, auf jeden Fall mega geil. Absolut unterstützt, ein grandioses Gespräch. Ich bedanke mich riesig und recht herzlich bei Mickey Krause. Ich wünsche dir, deiner Karriere, deiner Stiftung und deiner Familie alles Glück der Welt. Und danke schön, dass du beim Kickerherz mit dabei gewesen bist.
Sehr, sehr gerne. Endlich hat's mal geklappt. Auf ein neues und auf die nächsten 3 Punkte für Gladbach.
Toi, toi, toi.
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.